Ja, als wir bei einem Aussendungsgottesdienst selber gemeint waren, meine Frau Hedi und ich, saßen wir mit unseren Kleinen ganz vorne in der Gemeinde und dann sagte unser Sohn Ron, heute predigen alle nur für uns. Ja, also kennt nicht jeder, aber ja, liebe Markus, lieber Jenny, lieber Yael, heute predigen alle nur für euch. Ihr seid unsere Freude, unsere Inspiration. Und das ist ganz sicher ein Tag, den der Herr gemacht hat. Und deshalb sind wir alle froh und Gott dankbar dafür. Und zwar, weil ihr Ja gesagt habt zu einem Ruf Gottes, zu der Berufung Gottes. Ihr habt auch Ja gesagt zu einer Sendung, zu einem Loslassen und Loslegen, zu einer Sendung nach Madagaskar, zumal mit unserer Gemeinde. Und jedes Jahr, dass wir auf einen Impuls Gottes hin sagen, wird multipliziert durch die Gemeinde. Ihr könnt das gerne mal probieren oder auch mal darüber reflektieren, wo immer ihr auf einen Impuls Gottes Ja sagt, was Gott daraus macht. Aber ein Ja ist nur ein Grund zur Freude, wenn ein Nein auch eine echte Option gewesen ist, wenn man sich dagegen entscheiden kann. Und ich sehe geradezu auch die unsichtbare Welt, die verfolgt das auch mit großem Interesse. Weil wenn jemand Ja sagt und Buße tut, da werden die Banner im Himmel ausgerollt und da ist ein Fest. Wir sagten das hier gelegentlich auch schon auch bei Taufen, zumal jetzt, wenn jemand in den Dienst der Mission geht. Und dafür das Nein gäbe es auch schon viele gute Gründe. Wir haben jetzt auch durch das Interview einige schon gehört. Und ich sagte das an verschiedenen Stellen, obwohl ich in diesem Jahr auch in anderen Ländern Afrikas gewesen bin, alles zum ersten Mal in meinem Leben, hat mich doch wenig etwas für die Armut und die Verfassung von Madagaskar vorbereitet. War schon schwer, das auch zu erleben, wie viel Unrecht, Korruption, wie wenig Würde für Menschen übrig bleibt, wenn sie in solcher Armut aufwachsen. Und da haben wir auch schon gehört, dass natürlich der Ansatz ist gute Nachricht, das Evangelium, aber ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie sieht dann ein inkarnatorischer Ansatz aus? Wie wird man dann ein Missionar, ein Botschafter Gottes in einem Land wie Madagaskar? Und die Dinge, die dem entgegenstehen, ist eben auch die Bindung an ein Umfeld. Also wer keinen Kulturschock erlebt, der war noch nie irgendwo integriert. Wer irgendwo integriert war, für den ist ein Kulturschock unausweichlich. Und auf Jenny wartet etwas, was noch etwas heimtückischer ist. Und das Ding nennt man Reverse Culture Shock. Weil man denkt, das kenne ich ja, da komme ich ja her und dann nicht vorbereitet darauf ist, wie anders dann das doch ist von dem Umfeld, in dem Jenny jetzt hier auch zu Hause gewesen ist. Das wird also eine Herausforderung. Und da gab es finanzielle Fragen, persönliche Fragen, Freundeskreis, auch Glaubensfragen, wann immer wir eine Einladung Gottes annehmen, eine Einladung Gottes hören, ist unsere ganz natürliche Reaktion Furcht. Und dann, deshalb sagt Jesus immer wieder, auch seinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Wenn eine Einladung ausgesprochen wird, fürchtet euch nicht. Aber jetzt ist es soweit. Vor 2,5 Jahren gab es einen Interessententag und Markus und Jenny haben da teilgenommen, ist echt schon über 2,5 Jahre her, war ein langer Weg, jetzt ist es soweit, die Flüge sind bezahlt, gebucht und ihr zieht ja nicht irgendwo hin, auf dem Gebäude, in dem Markus und Jenny wohnen werden, steht Center of Christ's, of God's Love, so, Center of God's Love, also man kann dort Gott gar nicht verfehlen, das ist die Mitte von Gottes Liebe, da ist auch jeden Tag was los. Neben dem Projekt mit den Taschen, von dem wir schon gehört haben, ist dort ganz viel Leben los. Da geht die hin. Und kann jemand auf Anhieb jetzt außer Markus die Hauptstadt nennen, in der sie wohnen werden? Boah, das war schon ganz beeindruckend. Antananarivo, ja. Das ist ja ein Gedicht. Ne? Aber man sagt dort, wenn ein Wort kurz ist, ist es nicht aus Madagaskar. Die Namen sind sehr lang, die Ortsnamen sind sehr lang. Und ja, Antananarivo. Das Warten der Inseln, wie wir das in Jesaja lesen, nimmt ein Ende. Markus und Jenny gehen hin und haben nicht nur die eine große Insel Madagaskar im Auge, sondern auch schon die Komoren. Hat mich auch begeistert, wie eine kleine Gemeinde mit ganz wenig Ressourcen eine ganz große Vision verfolgt und auch schon den Fuß gesetzt hat auf diese Inseln. Das ist schon am Laufen. Und da ist Gott mitten unter der kleinen Schar und sagt, ja, da gehe ich mit. Und ja, in Antananarivo, in einem der Vororte, in einem der Dörfer, ist eine Gemeinde entstanden, an der Jenny mitgewirkt hat. Dort habe auch ich ein kleines, aber sehr engagiertes, selbstloses Team vorgefunden. Und die André habe ich kurz kontaktiert, den Pastor dort. Stellt euch mal vor, er leitete eine christliche Schule, sagen wir mal so der Peter Dück von Madagaskar. Leitet eine Riesenschule mit den Betrieben dazu und Wohnheim und alles Mögliche, was dazu gehörte und viele ausländische Ressourcen. Und dann sagt er, ich will bei der Gemeindegründung mitwirken und verlässt den sicheren Platz an der Schule und ist jetzt Pastor der Gemeinde. Macht das, verwitwet mit seinen zwei Söhnen. Er betet heute auch für diesen Gottesdienst. Ja, ich habe das Team, wie gesagt, kennengelernt. Ihr werdet dort nicht allein sein. Und ihr werdet dort langsam ankommen, aber ihr werdet sicher ankommen. Aber ich wollte etwas zu dem sagen, ihr geht da allein. Ihr habt zwar ein Kernteam hier, aber ihr geht allein hin. Ich habe noch so einen Interessentenbogen mitgebracht, der ist ausgefüllt. Ja. Und zwar von Jesus. Er sagt, ich will bei diesem Team dabei sein. Hier oben steht Foto hier einfügen auf dem interessanten Bogen. Ja, da dachte ich, wo finde ich das Foto? Man will ja nicht irgendwie so eine Zeichnung von Jesus da einfügen. Aber ich dachte da an Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das haben wir gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Bild auf diesem Bogen. Und jetzt steht hier alles Mögliche auf dem Bogen und der ist zu lang, um den heute komplett vorzulesen. Aber ich sehe hier bei Telefonangabe, schreibt Jesuslein besser als Siri. Man braucht keine Nummer. Man sagt, man ruft Gott an in der Not, in der Herausforderung, aber immer auch, wenn man dankbar für etwas ist und man hat ihn sofort. Man ist sofort verbunden. Kinder, ja, Sand am Meer, die ganze Welt voll. Gesundheitliche Verfassung, also das Teammitglied, auf den es Verlass. Derselbe gestern, heute, für alle Ewigkeit. Kein Schatten, kein Wechsel des Lichts, keine Launen, keine Schwächen, keine Auszeiten, braucht keine Sabbatzeit. Sprachkenntnisse, ja, auf dem Level der Erfinder der Sprachen. Kennt jede Sprache, jeden Dialekt, spricht Monomerisch, Pfälzisch und unterscheidet Mannheim von Ludwigshafen und von Landau und Edenkoben. kennt er alles. Und in 10 Jahren wird ja Markus uns auch so fließend in Malagassisch hier grüßen, wie Jane das eben gemacht hat. Du wirst es auch lernen. Ja, Arbeitsplatz, die ganze Welt. Gemeinde- und Missionserfahrung. Ja, der hat Mission gestartet. Der erste Gemeindegründer überhaupt. Erwartungen an Einsatz und Dienst, dass wir zusammen hingehen und Frucht bringen, eine Frucht, die bleibt. Zeitraum für den Einsatz bis zum Ende. Ich erinnere an den sogenannten Missionsbefehl, dass er sagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Alpha und Omega ist etwas, was mich in jüngster Zeit immer wieder ermutigt und getröstet hat. Wir stehen eher für das Alpha, auch heute wieder, den guten Anfang. Motivierend, alle zusammen begeistert, feiern wir den Anfang. Aber Jesus ist jemand, der ist das auch das Omega, nicht nur der Anfang. Er bringt die Dinge zu einem guten Ende. Er füllt das Ganze, das sind ja die Buchstaben des Alphabets, des griechischen Alphabets, er füllt das Ganze von A bis Z, von Alpha bis Omega und er bringt alles zu einem guten Abschluss. Und dann noch die Soft Skills von eurem Teammitglied. Er sagt ja, ich gehe mit euch. Er sagt, da sehen wir Geduld, Menschenfreundlichkeit, Güte, Mitleid, Treue. Er findet einen Weg aus jeder Sackgasse. Und wir lesen von seinem unermüdlichen Schaffen. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht, lesen wir im Psalm 121. So, also wir senden euch nicht allein und wir würden euch auch nie allein losziehen lassen. Und Jesus geht mit und er ist immer in der Mitte. In der Mitte aller eurer Hoffnungen, aller Ambitionen und auch der Grund, dass ihr mit einer Grundzuversicht hingehen könnt, voller Frieden und Freude. Aber an dieser Stelle möchte ich noch etwas tiefer gehen. Die Inkarnation Jesu werden wir ja bald an Weihnachten feiern. Die Menschwerdung verlässt die Herrlichkeit beim Vater, verlässt alle Dinge, die erstrebenswert sind in unserem Leben, hält an diesen Dingen nicht fest und wird Mensch, lebt unter uns, identifiziert sich mit uns, mit unserem Schmerz, mit unserem Leid, aber auch mit unserer Schuld. Und wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch wie Jesus einen Dienst in dieser Welt annehmen, wir sind bereit, etwas loszulassen und loszulegen, egal wie lang der Weg ist und wie weit er mich wegführt von dem, was ich bisher kannte und wo ich mich bisher wohlfühlte, dann ist in diesem Bemühen, Bestreben, inkarnatorisch zu leben, immer eine Gefahr, die da auch lauert, und zwar nicht eine Gefahr, die uns davon abhält, den Dienst zu tun, aber es ist immer wert, zu versuchen, inkarnatorisch zu leben. Aber die Gefahr besteht darin, dass wir auf eine ganz subtile Art dazu neigen, am Ende uns im Mittelpunkt zu sehen, uns in den Mittelpunkt zu stellen und nicht Jesus. Wenn wir darüber nachdenken, was christliche Mission ist und was Inkarnation bedeutet. Mit der Zeit beginnen wir so zu tun, als ob Mission mit uns beginnt, mit unserer Absicht, unserer Intention, mit unserer Beziehungsfähigkeit, mit der Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Und dass das sich am Ende um uns dreht und auf uns konzentriert. Und wir nicht mehr so begeistert sind von der alten Geschichte, erzählt in der Bibel, sondern begeistert sind von den neuen Ideen, von Strategien, wie wir das Reich Gottes voranbringen. Und sicher gibt es dazu gute Literatur und wertvolle Konferenzen und sehr ambitionierte und manchmal auch sehr hilfreiche Redner, die uns in den Leiterschaftsgaben auch voranbringen können. Aber wenn es sich immer stärker darauf konzentriert, was wir leisten können, worin wir Jesus nachahmen können, dann werden wir es erleben, dass unsere Mühe, ja, wie das sprichwörtliche Rennen im Hamsterrad endet. Wir stehen einfach den großen Dingen dieser Welt am Ende, ja, in großer Schwachheit, sogar in Hoffnungslosigkeit gegenüber. Wir hatten hier mal eine Gemeindestunde und ich berichtete kurz aus Madagaskar. Und ich will das hier nochmal erzählen in der größeren Runde. Mit jemand aus dem Ökosystem der Familie von Jenny, der Emil heißt, waren wir unterwegs und haben dort nach einem Abendessen auch obdachlose junge Frauen gesehen. Junge Frauen, das sind Teenager, die sind 15, 16, 17 Jahre alt und haben alle mindestens ein Kind. Und das Kind, das schon läuft, schicken die wir nach vorne zum Betteln. Und in der Runde, ich hatte mir vorgenommen, ich schieße ein Foto von einer ganz jungen Mutter. Das ist eben die fehlende Jugendarbeit, da gibt es gar kein Konzept für Familie im christlichen Rahmen, im Rahmen einer Kirche. Und dann dachte ich, von dieser jungen Mutter würde ich gerne ein Bild schießen, fragte um Erlaubnis und sie war dafür, aber sie wurde vom Tankwart, von der Tankstelle gejagt wie ein streunender Hund. Und dann standen wir auf der anderen Seite der Straße, standen diese jämmerlichen Gestalten, die armen jungen Frauen mit Kindern. Dann sind wir auf sie zugegangen und wir hatten etwas Geld abgehoben. 10.000 ist ein großer Schein, aber es sind 2,5 Euro. Aber ich glaube mal, diese jungen Mütter hatten noch nie einen solchen Schein in der Hand gehalten. Das ist mehr als ein Tagelohn in Madagaskar. Und als jeder einen Schein hatte, entstand eine Situation, die mich überraschte, weil in diesem Augenblick hatten alle die Menschenwürde wiedererlangt, die uns gerade noch fehlte. Ich war auf einmal nicht mehr der weiße Geldsack und es waren auf einmal keine Obdachlosen, die betteln, sondern wir standen jetzt da und ich hatte den Impuls, für sie zu beten. Und ich sagte, ich will für euch beten. Ich will für sie beten. Und dann sagte Emil, er will für euch beten. Und übersetzte er und dann standen die automatisch, irgendwie wie geübt, stellten sich alle in einen Kreis. Und ja, jetzt leg dich los. Unser himmlischer Vater, sagte ich, wie ich es gelernt habe, und Emil übersetzte das und die jungen Mütter sagten das sofort im Chor, wie geübt. Unser himmlischer Vater. Das war dann die nächste Überraschung für mich. Ich wollte für sie beten, konnte jetzt aber nicht mehr für sie beten, nur noch mit ihnen beten. Jetzt musste ich wie ein Priester die Leute anschauen und sagen, was haben die denn jetzt dem himmlischen Vater zu sagen? Und ja, für mich war das ein Ort, der war viel heiliger als Detmold Nord. Ich stand direkt vor Gott unter diesem nächtlichen Himmel in der schummrigen Innenstadt. Und unter der Armut, ein paar Gestalten schliefen da auch schon auf den Bürgersteigen, so kalt war es dann auch nicht. Und am nächsten Tag erinnerte ich mich an das eine Mädchen, von dem ich dachte, dass sie eine Mutter war. Und sie heißt Natalie, ist nicht ihr echter Name, wie sich später herausstellte. Sie ist 12 und ist echt ein echter Waise. Mutter an Pest gestorben, Vater schon lange nicht da. Und dann dachte ich am nächsten Tag, ja, die ganze Anonymität von Madagaskar mit der ganzen Armut ist ja dahin, wenn ich eine Person selber gesehen habe und kenne. Und ich müsste nicht mal irgendjemand von euch darum bitten und ich kann das mit den Mitteln unserer Familie, mit Hedi, wir können die sicher in ein christliches Internat unterbringen. Und dann ihr ein würdiges Leben bescheren. Weil es war klar, in diesem Umfeld wartet irgendeine Art von Sklaverei gleich um die Ecke. Und die Arten der Sklaverei, die sieht man dann in der Innenstadt. Und dann stellt sich irgendwann heraus, ja, aber Natalie ist als Mensch unbekannt. Sie hat nicht mal eine Geburtsurkunde. Und als Emil loslegte, und das geht jetzt inzwischen 2 Monate, dann hat er mir jeden Tag gesagt, morgen ist Natalie in der Schule und sie ist es bis heute nicht. Auch 2 Monate später nicht. Wir stehen im täglichen Kontakt. Ja, dann musste irgendjemand, ein Vormund muss gefunden werden. Dann muss, der Vormund hat aber auch keine ordentlichen Papiere vorzuweisen. Der Opa, da ist ein Opa. Der Opa denkt aber auch, warum sollte die in die Schule gehen? Passt doch gerade alles. Wenn die in der Schule verschwindet, dann ist auch keine, dann müssen wir die da durchbringen oder so. Und, aber dann merkt man eben bei einem Land wie Madagaskar, es scheitert dort nicht am guten Willen. Nein, das Land ist von etwas geprägt, was das Gegenstück davon ist, was Gott für Absichten hat für Menschen. Welche Würde er in den Menschen, was er investiert hat, was er, den Wert, den er in Menschen sieht, den sehen andere dort nicht. Sie rauben den Menschen den letzten Wert. Und wenn man sich mit einer einzigen Person gegen das System auflehnt, dann braucht man einen langen Atem. Und deshalb diese lange Geschichte jetzt von mir, wenn Jenny und Markus da zurückgehen, dann finden die ein Land in dieser ganzen Armut und in dieser oft auch Hoffnungslosigkeit vor, nicht weil das übersehen wurde von Detmold Nord bisher, sondern weil das Land so ist, wie es ist und weil es Jesus braucht. Und den guten, ja, Gottes Recht für alle Menschen. Ich werde meine Predigt mit Psalm 67 abschließen, mit einem Gebet und einer Anbetung für die Völker. Aber hier noch einmal, wenn wir loslegen und stellen uns so einem Land, das in Unfreiheit lebt, geistlichen Knechtung, ja, dann müssen wir doch ganz bald merken, es kann gar nicht darum gehen, dass in der Mitte der christlichen Mission Christen stehen, sondern in der Mitte der christlichen Mission muss Christus stehen. Unsere Bemühungen, auch wenn die uns viel kosten, auch wenn wir aufopferungsvoll loslegen, werden daran wenig ändern, an der Welt, wie sie beschaffen ist. Aber eins soll uns klar sein, wir sind tatsächlich in diese Welt gesandt und ja, wir haben das Vertrauen und die Berufung von Jesus, da loszulegen. Und er sagt, dass das Einzige, woran es scheitert, dass die große Ernte, die ich in der Welt habe, dass die nicht kaputt geht, ist, dass es nicht genug Mitarbeiter gibt. Und Mitarbeiter, Menschen gibt es genug, aber nicht genug von ihnen sind Mitarbeiter. Und deshalb ruft er und fordert uns auf, jeden Tag dafür zu beten. Betet, dass es mehr Menschen Mitarbeiter werden. Und wenn mehr Mitarbeiter auch nach Madagaskar gehen, und das, da freue ich mich auch wirklich über diese Tür, die ihr da anderen öffnet. Schon im Trek-Team gab es welche, die haben Madagaskar aufs Herz genommen. Die sind jetzt gerade mit 2 Teams in Albanien 1 Jahr unterwegs. Aber wenn die fertig sind, dann werden die wahrscheinlich immer noch an Madagaskar denken und andere eben auch. Also wir sind gesandt und Jesus gibt euch und uns diese Würde. Er sagt, wie ich in diese Welt gesandt wurde, so sende ich euch. Johannes 17 lesen wir das, Johannes 20. Und er sagt, ja, ihr seid auf der einen Seite nicht von dieser Welt. Ihr seid eine Subkultur, ihr seid Kirche. Aber auf der anderen Seite, ich will euch da aus der Welt rausnehmen, aber nur, damit ich euch direkt wieder zurückschicke. Botschaft an meiner Stadt. Mit meinen Werten, mit meiner Kraft, weil er sagt auch, ihm ist alle Macht gegeben. Und er sagt auch, wer dann einen von euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Also wenn wir diese Aufgabe mit einer solchen Ehrfurcht angehen, Entschuldigung, ich brauche das noch einmal. Wenn wir diese Aufgabe mit so viel Ehrfurcht angehen, dann werden wir diese Aufgabe mit viel Gebet begleiten. Und im Falle von Jenny und Markus ist es jetzt ein Wechsel der Geografie, ein neuer Ort, eine neue Kultur, eine neue Sprache. Wir haben es vor kurzem hier mit Sean und mit Judith gehabt und auch gesehen, was das bedeutet, eine andere Kultur und eine andere Sprache. Aber das bedeutet auch für uns, wenn wir eine neue Erkenntnis gewinnen über unseren Weg, über Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, ohne einen Wechsel die Geografie, wenn Gott uns eine neue Erkenntnis gibt, wenn wir zu seinen Gesandten werden, ohne den Ort zu wechseln. Das würde so viel Sinn machen, allen, die jetzt diese Predigt hören, alle, die diese Sendung der Neumanns feiern, dass wir uns sagen, da in diesen Auftrag, da stellen wir uns mit hinein. Mit ihnen, aber auch mit der gleichen Offenheit, Gesandte zu sein, mitten im Leben, das unser Alltag prägt. Und dann, ja, diese Ganzheitlichkeit, Mund, Geist, Herz, Hände, alle Mittel, die uns zur Verfügung stellen, alles ist Teil der guten Nachricht. Wir sind gesandt, um zu sagen und zu zeigen, dass Jesus in die Welt gesandt wurde, um Sünder zu retten. Und ihn verkündigen wir, nicht uns selbst. Ich mache mal einen Sprung nach vorne und komme auf einen Missiologen zu sprechen, einen Christologen. Er heißt Donald MacLeod. Und er hat ein Buch geschrieben, das natürlich mit Jesus zu tun hat, The Person of Christ. Ja, ich halte es für ein christologisches Meisterwerk. Reflexion über Jesus. Auch gerade der irdische Jesus, der geschichtliche Jesus. Nicht nur den wir anbeten, sondern von dem wir auch erfahren, wie er dann sein Leben gestaltet hat, als er so gelebt hat wie wir. Als er Fleisch geworden ist, wenn man das buchstäblich übersetzt, als er Mensch geworden ist, unter uns lebte. Als er diesen Weg ging, ging er natürlich auf der Erde, nicht in eine Position der Isolation, der Loslösung von den Umständen, sondern er lebte ein Leben des Engagements. Er war unterwegs, er war immer mittendrin. Er lebte dort, wo er die Sünde der Menschen sah. Er hat das Fluchen gehört, das Lästern. Er wurde bedroht, er wurde verspottet, aber er sah Krankheiten. Er ging auf Menschen zu, die ansteckend waren. Er ging auf Menschen zu, die gefangen waren der Sünde. Und er wurde selber nicht von der Krankheit angesteckt. Und er ist selber nicht in die Gefangenschaft der Menschen geraten. Aber er war mittendrin. Er zeigt uns, dass das möglich ist. Er lädt uns dazu ein. Er stellte sich dem Armut, dem Elend, der Hoffnungslosigkeit der Menschen. Seine Mission war ganz und gar inkarnatorisch, denn er lehrte Menschen, indem er ihnen zur Seite stand. Einer von ihnen wurde und ihre Umgebung und ihre Probleme teilte. Wenn man von dem Grundstück, dem künftigen Grundstück der Familie Neumann rausgeht, ist man unterwegs, muss man ein Weilchen laufen, bis man Asphalt sieht. Und die Hütten sind arm, das Leben ist arm. Irgendwelche Dinge, die mir so erstmal aufgefallen sind. Tagelöhner klingt erstmal nicht attraktiv, aber dann stellt sich heraus, alle, die dort irgendwie eine Anstellung schon versucht haben, sind am Ende nach einem Monat ohne Gehalt geblieben. Irgendwie so, ja, solche Geschichten, Markus, hört man dort, dass schutzlose Leute immer wieder ausgenommen werden. Und da war Jennys Ansatz, nee, bei uns kriegt ihr jeden Tag, an dem ihr erscheint, gibt es einen Lohn. Dann dachte ich, okay, wie bei anderen Konzepten, die für uns exotisch sind, irgendwelche Dinge, wenn wir von Blutrache hören oder irgendwelche Dinge oder Tagelöhner, das klingt erstmal furchtbar, aber kann auch ein echter Ansatz sein. Und dann ist es eben Teil einer anderen Kultur. Ja, also hier zurück, mittendrin, da gibt es gar keine Option. Und dann geht das im Rhythmus der Woche, am Donnerstag in den Steinbruch, am Mittwoch auf die Müllhalde. Auf der Müllhalde leben auch Tausende von Menschen. Aber vor kurzem ist eine Schule gebaut worden. Als Markus und ich dort waren, hat jemand Möbel hingebracht. Möbel hingestellt. Aber das ist ein Leben mittendrin und so lebte Jesus. Aber für uns, die wir als Einzelpersonen oder auch Kirchen wie hier jetzt in Deutschland im Wohlstand leben, ist das natürlich immer wieder eine Herausforderung und eine große Verlegenheit. Wie können wir in dieser verlorenen Welt wirksam leben und wirksam dienen, wenn wir nicht in ihr sind? Und das ist jetzt auch unsere Chance mit Markus und Jenny, dass wir als Gemeinde Detmold Nord in Madagaskar vorkommen, dort leben, dort mitleben, dort mit das Licht und das Salz sind, in der Schattenwelt und auch in den Umständen der Ungerechtigkeit, der Korruption, und dem kann man sich ja auch selber nicht entziehen. Aber ich will beim Landen noch kurz sagen, das Ziel des Christenlebens und das Ziel eines Gemeindelebens ist nicht Mission. Das ist nicht die Stufe des Leistungschristentums, das wir alle anstreben. Nicht erst, wenn wir missionarisch sind, sind wir am Ziel. Das Ziel des Christenlebens ist nicht Mission, sondern Anbetung. Ich habe hier ein Zitat aus dem Westminster-Katechismus und die Frage lautet: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort lautet: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm erfreuen. Und wenn man das nicht hinkriegt in seinem eigenen Leben, Freude zu haben an Christus, seine Gnade zu feiern, seine Kraft in uns, dann gibt es einfach nichts, wohin wir Menschen einladen können und nichts, was wir in seinem Namen tun können. Noch ein Zitat von John Piper: Die Anbetung, auf Englisch wäre das the worship, ist noch ein bisschen größer als Anbetung, worship. Die Anbetung ist die Triebkraft und das Ziel jeder Missionsarbeit. Bei der Mission geht es uns einzig und allein darum, die Völker in den Höchstgenuss der Gnade Gottes zu bringen. Mission hat zum Ziel, dass Völker sich an der Größe Gottes erfreuen. Der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Anbetung als Ziel von Mission, und indem wir uns dorthin begeben, wo Gemeinde noch nicht ist, wo der Name Jesu nicht bekannt ist, wo die Strukturen und der Alltag der Menschen vom Bösen geprägt sind. Da laden wir die Leute ein, Gott zu begegnen, so wie wir das jetzt auch gebetet haben für den Cousin von Thomas, für Erik heißt er. Ja, dass er, wenn er zu sich kommt, dass er Jesus persönlich begegnet. Und in dieser Begegnung Licht, Wahrheit, Gnade sieht und eine Vollmacht, wie es nirgendwo sonst zu sehen gibt oder zu erleben gibt. Und so führt uns dann alles zu Psalm 67, und das ist dann unser Gebet, auch für Madagaskar, für die Komoren und für euer Zeugnis in der Welt, für euren inkarnatorischen Weg, der diese Frucht trägt. Gott schenke uns seine Gnade und segne uns. Er lasse bei uns sein Angesicht leuchten. So wird man auf der Erde deinen Weg erkennen und bei allen Völkern deine heilvolle Zukunft. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du sorgst für ein umfassendes Recht. Du lenkst die Nationen auf der Erde. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Das Land hat uns eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. So segne uns Gott, und die ganze Welt begegne ihm mit Ehrfurcht. Amen.